Ja, vor 2 Wochen hätte ich eigentlich hier sein sollen, auch zum Mitarbeiterkreis. Stattdessen habe ich dieses Vorrecht gehabt, in Itzehoe zu erleben, wie unser Pflegesohn getauft wurde. Meine Frau und ich, wir haben zum ersten Mal wieder gemeinsam auch gedient. Das war echt schön. Wir haben gemeinsam durch den Gottesdienst da die Leitung gemacht. Das ist einfach mal für uns ein Vorrecht gewesen, dieses Tag denn dort in Itzehoe gehabt zu haben. Danke dafür. Unsere Predigt beschäftigt sich weiter um Josef. Wer die Geschichte ein bisschen kennt, weiß, dass ich vor gut einem Monat hier in 1. Mose 37 die Geschichte erzählt habe von den verschiedenen Träumen, wie Josef die mit meinen Worten großkotzig als seine Brüder erzählt hatte: Ihr werdet alle euch vor mir hinbeugen und mich anbeten und ich werde der Größte unter euch sein. Sein Papa hat natürlich das Übrige dazu getan, ihm einen schönen Mantel von verschiedenen Farben gegeben hat, damit es herausstach. Jeder schaute ihm an und wusste, das ist der Lieblingssohn von dem Papa denn da. Und dann die Geschwister, die Brüder haben einfach beschlossen, als sie unterwegs waren, den werden wir einfach mal loswerden. Zuerst war ein Raum, ihn umzubringen, aber dann haben sie da einen Graben reingeschmissen. Zufälligerweise, wie Gottes Plan das manchmal so ist, kam dann diese Karawane vorbei und die konnten den Brüder dann verkaufen. Und der Josef war damals 17 Jahre alt. Zumindest steht es denn da in 1. Mose 37. Kapitel 38 überspringen wir ganz bewusst. Das hat nichts mit Josef zu tun. Auch eine ganz tragische Geschichte dazwischen. Und wir sind nun bei 39 angekommen. Der 17-jährige Josef könnte möglicherweise schon 18 sein in dieser Geschichte. Und da steht es dann ab Vers 1: Die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Dort war er an den Ägypter Potiphar verkauft worden, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlsinhaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor alle anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Haushalter oder Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Ich weiß nicht, wie es bei dir so geht. Wenn ich daran denke, Sklave zu sein und verkauft zu werden, lande ich meistens auf dem Feld. Ja? Also Sklaven machen Arbeit, die meisten anderen nicht wollen. Natürlich gab es Hausangestellte, aber junge Burschen hat man meistens dahin getan, wo denn Muskelkraft benötigt wurde, draußen auf dem Feld oder irgendwie mit Tieren und so weiter. Josef hatte ein Vorrecht bekommen. Er dürfte tatsächlich auch im Haus arbeiten. Und nicht nur bei irgendjemand, sondern tatsächlich jetzt hier bei der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. So, königliche Leibwache damals war natürlich sein Schutz. Und der äußerste Schutz war natürlich auch immer wieder denn da vor Vergiftungen. Selten kam jemand hin mit Schwert und wollte der König umbringen, sondern es war immer diese heimliche Geschichten, dass man versuchte denn dort den Kaiser, der König, der Pharao denn da zu erledigen. Und dieser Potiphar hat einfach mal weitere Sklaven benötigt. Immer wieder Mitarbeiter hat man nicht angestellt, sondern Menschen damals gekauft. Und Josef gelang dazu. Vers 2, der Herr half Josef. Der Herr. Josef war Sklave. Hat keine eigene Rechte gehabt, besaß nicht mal seine eigene Identität mehr. Und dennoch in diese schlimme, schwierige Zeit war Gott bei ihm. Der Herr half ihm, so dass ihm alles glückte, was er unternahm, und da er dürfte im Hause arbeiten. Und Potiphar merkte das. Er merkte das, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Ist es nicht schön zu wissen, dass, ich sage einfach mal ganz grob gesagt, Kinder Gottes den Segen des Herrn erleben dürfen? Keine Garantie, dass es immer so sein wird. Aber in diesem Fall hat Josef tatsächlich das erlebt. Junger Mann, 18 Jahre alt, Ungenbei. Auch der Taufe vor 2 Wochen, da waren 4 Jugendliche getauft worden, alle zwischen 14 und 18. Und es war einfach so schön zu sehen, wie sie mit dieser Eifer, mit dieser Begeisterung mit Jesus Christus unterwegs waren. Wie sie Salz und Licht dort in der ganzen Umgebung waren und weiterhin sein wollten. Und wie Gott immer wieder auch denn da, trotz vieler Hindernisse, diese Menschen segnete. Genau wie Josef. Und dann, was passiert? Eine Bevorzugung. Schon wieder beim Papa, nicht wahr? Papa hat Josef bevorzugt, Potiphar bevorzugte jetzt hier Josef, hat ihn bevorzugt. Und jetzt kommen wir zu einem Problem. Wenn ich jemand sehr viel Gnade zuteil lasse, wenn ich sehr viel verschiedene unverdiente Rechte jemand gebe, weckt das bei anderen Menschen Neid, Eifersucht. Warum? Weshalb? Wieso? Ja, warum hat diese Person so viel Segen, so viel Neid? Auch wir Christen sind da nicht davor verschont. Viele Pastoren erleben, dass die Gemeinden von 50 auf 500 wachsen. Und man freut sich. Ja, also, ja toll, dass Menschen zum Glauben kommen. Schade, dass 20 von meinen Schäfchen darüber gewandert sind. Ja, also diese Freude hängt nicht sehr lange da an. Neid, ein grundsätzliches Problem von uns Menschen. Und hauptsächlich hängt es damit zusammen, dass wir glauben, dass Gott uns nicht genug gibt. Aber Gott tut das. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und nicht, gib den anderen bloß nicht genug für 10 Jahre. Wir haben dieses Problem, dass wir glauben, irgendwie nicht genug zu bekommen. Wir gönnen den anderen das irgendwie nicht. Obwohl Josef wirklich unter Gottes Segen stand. Warum? War er besonders fromm, hat jeden Tag gebetet? Das ist nicht der Daniel. Der Daniel hat wirklich mehrfach am Tag Richtung immer wieder Jerusalem gebetet. Er war im ständigen Kontakt mit Gott und immer wieder wunderbar, hat sein eigenes Buch geschrieben in der Bibel. Josef, sehen wir davon nichts. Wir sehen sehr wenig von seiner Frömmigkeit. Und dennoch steht Gott zu ihm. Gott hat diesen Mann auserwählt. Punkt. Und er tut nichts, was verkehrt ist. Und Gott schenkt und schenkt und schenkt sein Segen. Und deshalb wird er jetzt hier zum Hausverwalter gesetzt. Und so weit ist es gekommen, dass der Potiphar sagte, du bist mein Verwalter. Du hast jetzt hier Vollmacht, sogar alle meine Geschäfte zu machen. Du darfst entscheiden, das Ding ist deins. Und nun ab Vers 5 sehen wir, und von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm, Josef, zulieb gut gehen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphars Vertrauen wuchs, er ließ Josefs freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Josef sah sehr gut aus, darum hatte auch Potiphars Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihm auf. Wir kommen gleich dazu, ja, am Ende, ja, also. Aber erst einmal ist es echt äußerst interessant. Gott segnete Josef so sehr, dass dieses Segen Wellen schlug. Die Viehherden wurden größer. Da hat Josef wenig damit zu tun. Der war im Hause, ja? Der war nicht auf dem Felde. Die Ernten waren gut. Hat auch wenig damit zu tun. Aber Gott hat Segen geschenkt. Und diese Segen hat sich auf anderen ausgewirkt. Und ich finde das einfach so schön zu sehen, wie Gott einfach mal diese Segen überreich geben kann. Potiphars Vertrauen wuchs so sehr, dass er sagte, du alles. Also ich darf mein eigenes Essen aussuchen, aber alles andere kannst du. Mach mal. Blindes Vertrauen. Und da war er, wie ich sagte, 18, vielleicht ist er mittlerweile 19, vielleicht ist er sogar 20 jetzt. Also dieser prachtvolle Mann. Und Potiphar Frau muss natürlich ein bisschen älter sein, hat ein bisschen ein Auge auf diesen jungen Kerl geworfen und hat natürlich eine der größten Komplimenten ausgesprochen in dem Moment. Schlaf mit mir. Er ein Befehl, nicht wahr? Und euch eine Bitte. Ein Befehl, Imperativ, ja, also ein Befehlston hier. Sie forderte ihn dazu auf. Und nun der Antwort von Josef ist hier so bezeichnet. Josef weigerte sich, du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da so ein großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Potiphar Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Josef hatte schon etwas verstanden. Dass wenn er sündigt nicht nur gegen eine Person, in diesem Fall diese Frau beziehungsweise sein Chef, sondern er sündigte gegen Gott. Er hat schon eine Perspektive verstanden, dass es eine sichtbare und auch unsichtbare Welt gibt. Und dass es Konsequenzen gibt für unser Handeln in der sichtbaren wie auch in der unsichtbaren Welt. Wie könnte ich dazu sündigen? Wie könnte ich da so ein großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Es gibt Grenzen im Leben. Grenzen sind im Grunde gute Dinge. Ich mache manche Grenzen nicht. Aber manche Sachen sind gut und richtig, dass sie geordnet sind. Gott hat uns auch mit den 10 Geboten immer wieder so Grenzen gegeben, damit wir sie nicht überschreiten. Was bedeutet Sünde? Eine Überschreitung, eine Grenze, eine Übertretung, ein Befehl. Zum eigenen Schutz, für die eigene Sicherheit, damit wir miteinander auch gut leben können. Wie hätte ich so ein großes Unrecht tun können, Ehebruch zu begehen, hier über Gottes Gesetz darüber zu gehen? Hat verstanden, dass er Macht hat, alles Mögliche in dem Haus zu tun, aber eine Sache nicht, diese Frau anzufassen. Aber die Frau ließ nicht locker. Ich schaue nicht viel Fernsehen, aber ab und zu mal setze ich mich zu meiner Frau hin. Und da vor 2 Wochen war auch meine Tochter dann da zu Hause und sie haben Jucke an Klaus geschaut. Und diese Fernsehsendung, denn da ist ein Wettbewerb und da immer wieder mussten sie einfach gegeneinander antreten und nicht sich selbst mussten die verschiedenen Dinge ausführen, sondern in diesem Fall musste jemand anders. Sie haben einen Kandidat ausgewählt. Und die haben einen Kandidat, einen Kumpel, den ich kenne schon seit irgendwie 10 Jahren. Und dieser Mann muss immer wieder etwas machen. Und dieser Mann ist zäh. Dieser Mann ist sowas von zäh. Ja, die könnten sagen, du musst Ameisen essen oder Kakerlaken fressen oder sonst was. Tut er ohne Problem. Ja, die wissen, dass dieser Mann alles machen würde. Und dann haben sie gesagt, ich weiß, wie ich den kriege. Er muss eine Aufgabe machen. Er muss von der Klippe springen, brennend. Und vorher muss er eine Frage beantworten, der willkürlich ist. Manchmal haben die die Frage auf Spanisch gestellt, manchmal auf Englisch, manchmal auf irgendeine andere Sprache, dass ich es gar nicht verstehen konnte, was das war. Es war reine Willkür, diese Antwort zu beantworten. Ja, und er hat das 7 Tage hintereinander machen müssen. Ja, ging auf die Klippe, hat sich angezogen, hat die Frage beantwortet, wurde in Flammen angezündet, weil es nicht richtig war, musste die Klippe runterspringen, 20 Meter tief, und dann am nächsten Tag wieder hinkommen. Sein ganzes Leben drehte sich nur um diese blöde Aufgabe eine ganze Woche lang. Und die wussten, dass diesen Mann zu allen möglichen hinkriegen könnte, das einmal zu machen. Aber nach Tag Nummer 5 sagte er, ich will jetzt was hinschmeißen. Diese ständige, immer wieder fortwährende, nicht wissen, wie es ausgeht, hat ihm so vermürbt, dass er fast nachgegeben hat, fast hingeschmissen und sagt, ich will nicht mehr. Und dann am siebten Tag Frage gestellt, ich sage, keine Ahnung, C. Richtig. Hä? Ich bin erlöst? Er hat es nicht geglaubt, sprang trotzdem runter. Also, er brauchte es aber nie wieder zu tun, aber dennoch einfach mal dieses, er wusste, man kriegt den hin, indem man immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und Potiphar Frau hat das so ähnlich gemacht. Immer und immer und immer wieder. Sie ließ nicht los. Ließ nicht locker. Jeden Tag redet sie da auf ihm ein. Aber er hörte nicht darauf. Sie ließ ihn nicht verführen. Er ließ sich nicht verführen. Und das ist das Problem, was wir haben in unserer Gesellschaft heute, ist oft geben wir auf. Oft haben wir nicht diese Beharrlichkeit. Oft haben wir einfach mal dieses, okay. Und da ist manchmal unser Problem. Das ist unser Problem, dass wir einfach nachgeben. Vielleicht nicht beim ersten oder zweiten oder dritten Mal, aber vielleicht beim 20. Mal. Und der Teufel weiß das und immer wieder nutzt er das und stumpft bei uns manchmal das ab. Nummer 11, Vers 11. Einmal kam Josef ins Haus und wie gewöhnlich seine Arbeit zu machen. Von der Sklaven war gerade niemand anwesend. Warum ausgerechnet? Was hat Potiphas Frau denn da gemacht? Da packte sie ihm am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Potiphas Frau schrie auf, rief nach den Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Die waren doch irgendwo ganz nah. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien, da lief er schnell davon, doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Klingt irgendwie alles ein bisschen geplant, nicht wahr? Also wenn ich meine Wille nicht kriegen kann, dann werde ich den anderen leiden lassen. Neid, Eifersucht. Wenn ich das nicht, was ich will, kriegen kann, muss der anderen mitleiden. In der Verhandlungstaktik gibt es immer wieder die Situation vom Win-Win. Also wir beide haben einen Gewinn davon. Natürlich kann ich natürlich gewinnen und du kannst verlieren. Aber es gibt ja Situationen, in denen es einen Lose-Lose gibt. Ich verliere und du verlierst mit. Ja, also ihr kennt die Situation bei Scheidung. Jeder kriegt die Hälfte. Da kommt die Frau hin mit der Kettensäge und geht mit dem Sofa. Also Hälfte, Hälfte. Jeder hat verloren. Also wir kennen solche Situationen. Wir haben solche Situationen sogar vielleicht selbst erlebt, wo wir gesagt haben, okay, das Gesetz sagt so und so, dann werden wir es genauso richtig machen. Und beide verlieren dabei. Und sie war sogar bereit, den Mann jetzt hier zum Verderben. Eigentlich der Strafe auf Vergewaltigung in Ägypten damals für die Sklaven war der Tod. Eigentlich hätte es sofort umgebracht werden, der Josef. Sie nahm das sogar im Kauf, dass Josef sterben sollte, einfach weil sie nicht ihre Wille bekommen hat. Wahnsinn. Wahnsinn, diese Eifersucht, was da war, um das hier möglich zu machen. Komm. Sie hat alles engagiert, dass kein Sklave in der Nähe war, aber doch sofort da waren, als sie schrie. Sie hat gegriffen und hat dann ein Symbol in der Hand gehabt, zu zeigen, ein Beweisstück, obwohl Josef das richtig gemacht hat. Er floh. Was tun wir, wenn Sünde uns lockt? Was tun wir, wenn wir versucht werden? Liebäugeln wir damit oder gehen wir weg? Josef ging weg und obwohl er wegging, wird er dennoch bestraft. Der Mann, der alles richtig gemacht hat, wird gleich bestraft. Und manchmal geht es uns Christen genauso. Wir machen alles korrekt, wir machen alles genau, wie das Gott will. Und dennoch haben wir für Konsequenzen gerecht zu stehen, für den wir nichts können. Eine letzte Sache hier. Mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht. Immer wieder, wenn wir Menschen beschuldigen, nehmen wir den Namen dieses Person weg und tun stattdessen irgendwie eine Klassifizierung dahin. So, ja, der Hebräer, der Asylbewerber, der Ausländer, der wer auch immer, nicht Fred oder Jürgen oder wer auch immer, wir bezeichnen diese Gruppierung von Menschen und das weckt immer wieder bei uns etwas, wo wir das verbinden und sagen, oh ja, böse Menschen. Und genau eben das hat sie hier getan. Diese böse Menschen, diese Hebräer, denn da ist ins Haus gekommen. Und er springt mit uns um, wie er will. Wiederum dieser Neid. Gott hat ihn gesegnet. Potiphar hat ihm so viel Macht gegeben. Was ist er? Das ist ein Ausländer. Und wir sind schon viel, viel länger denn da. Und was hat Potiphar uns gegeben? Und natürlich hat dann die Frau Allah auf ihrer Seite schnell gehabt. Sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam, ob das Stunden waren oder noch länger, wer weiß. Also, endlich erwischt. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte und hielt ihm vor, diese hebräische Sklave, ja, nicht deine rechte Hand, nicht der Verwalter deiner ganzen Vermögen, nein, der hebräische Sklave, ja, nicht Josef, den du ins Haus geholt hast, kam zu mir und wollte mal seinen Spaß mit mir haben. Als ich laut schrie, am Schreien anfing, ließ er von mir ab und rannte hinaus. Doch sein Gewand bleibt mir bei mir liegen. Schaut her. Alle Beweise der Welt. Und nun zum Schluss steht er hier. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Ich habe einen Kommentar diese Woche gelesen. Da steht nicht denn da, dass er war total wütend jetzt hier auf Josef. Das steht nicht da. Er geriet in Zorn. Vielleicht war Potiphar sogar so klug, dass er zornig war wegen seiner Frau. Was hätte er so tun können? Er konnte nicht sagen, du, mein Schatz, hast alles initiiert. Also das ist hier einfach mal ein Spiel von dir. Schwamm rüber, lassen wir. Nein. Er musste etwas tun. Und statt den Josef dann umbringen zu lassen, was gängig wäre da, hat er den ins Gefängnis gebracht. Er hat seinen besten Mann verloren dann da. Aber, und das ist hier der wichtigste Punkt für uns auch heute, auch wenn wir in den tiefsten Abgründe des Lebens manchmal landen, der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei. Der Herr sorgte dafür, dass die Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt waren. Josef wurde bald darauf von ihm zu Aufseher über die Gefangenen ernannt und war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brachte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Zwei Gedanken. Gedanke Nummer eins. Der Herr ist bei dir in deinen Tiefen deines Lebens, wie auch in den Höhen deines Lebens. Also dort bei der Oberbefehlhaber, der Leibwächter von Pharao, einer der wichtigsten Männer in ganz Ägypten damals, war Josef von Gott. Gott hat Josef gesegnet. Diese wichtige, wichtige Aufgabe. Aber genauso hat Gott ihm gesegnet in diese pingelige, unterwürfige, unterirdischen wahrscheinlich Arbeit dort im Gefängnis. Egal, ob du predigst und eine ganze große Gemeinde leitest oder ob du in der Küche bist und Toiletten putzt, Gott kann dich dort segnen und gebrauchen. Und das ist ganz wichtig mit dem Herzenshaltung. Darum geht es. Und Josef hat mit seinem ganzen Herzen, von allem seinem Verstand, mit allem, was er ist, Gott wirklich seine Liebe gegeben, ihm gedient, wie seine Mitmenschen auch. Und das zeigte sich hier. Und das zweite Sache, was ganz wichtig ist, ist es unspektakulär, ob du oben oder unten bist, tu das, was für Gott wichtig und notwendig ist. Und das zweite ist immer wieder auf den Herrn schauen. Immer wieder auf den Herrn schauen. Egal, ob es uns gut geht, ob wir viel Geld haben und viele verschiedene Statussymbole haben, oder ob uns schlecht geht und wir kein Geld haben, keine Freiheit haben, immer wieder auf den Herrn. Dort schauen, von dem kommt unsere Hilfe, vom Herrn kommt unsere Rettung, vom Herrn ist das, was wir brauchen. Und dann werden wir erleben, wie Gott uns Schritt für Schritt den Weg zeigt. Ich möchte mit uns beten, bevor wir zusammen singen und danach Abendmahl nehmen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für Josef, ich danke dir für diesen Mann, der dir blind vertraute, ob er in Gefangenschaft war, ob er denn da der Verwalter war über ein großes Haus und Unternehmen, ob er im Gefängnis war oder irgendwo dazwischen. Danke, Herr, dass er einfach dir treu blieb. Und ich möchte auch einfach bitten, Vater, dass du uns hilfst, dir treu zu sein. Egal, ob es uns gut geht oder schlecht geht, hilf uns immer wieder auf dich zu schauen, Herr. Verändere du uns, sodass wir dir treu bleiben können. Und wenn die Versuchung kommt, wenn wir versucht sind, Dinge zu sagen, die wir bereuen werden, Dinge zu tun, die wir bereuen werden, hilf uns, Herr, einfach mal standhaft zu bleiben in dir. Danke. Amen.